Es scheiden sich die Geister. Herr Schirok, nochmal vielen Dank auch von meiner Seite. Schön, dass Sie auch unterscheiden zwischen diesen beiden Bereichen, dem Thema, das wir uns heute Abend gestellt haben, Okkultismus, und dem, was Sie zu unserer Unterhaltung getan haben. Das hat uns gefallen. Vielen Dank dafür. Als ich mich auf das Thema von heute Abend vorbereitet habe, las ich bei uns in der Zeitung eine Meldung: Schweine auf der Autobahn. Da war auf der A42 bei Herne ein Viehtransporter umgestürzt. 20 Säue rannten alleine Richtung Krefeld weiter, wo sie nie ankamen, weil man sie mit Sperrgittern wieder aufgefangen hatte oder eingefangen, während die Autobahn für mehrere Stunden dicht war. Nun, als Schwein hätte ich den Fahrer verklagt. Die Fahrt war teuer genug, die waren nämlich auf dem Weg zum Schlachthof, und wenn man so einen teuren Preis bezahlen muss, nämlich den seines Lebens, da kann man ja wenigstens einen sicheren Transport erwarten. Also Schweine sind benachteiligte Tiere, auch in Lukas Kapitel 8 im Neuen Testament. Das lese ich Ihnen vor. Da steht: Sie fuhren weiter und sie erreichten das Gebiet von Gerasa, das Galiläa gegenüberliegt, am anderen Seeufer. Und als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann aus jener Stadt entgegen, und er war von bösen Geistern besessen. Kleider trug er schon lange nicht mehr. Er war auch nicht im Haus festzuhalten, sondern lebte in den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, schrie er auf, warf sich ihm zu Boden zu Füßen und rief: Was hast du bei mir zu suchen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Bitte quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem bösen Geist befohlen, aus dem Besessenen auszufahren. Dieser Geist hatte den Mann schon lange in seiner Gewalt. Man hatte den Besessenen zwar immer wieder wie einen Gefangenen an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und er war von dem bösen Geist in die Wildnis getrieben worden. Und Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Legion. Es waren nämlich viele böse Geister in den Mann gefahren. Die baten Jesus, er solle sie nicht in den Abgrund verbannen. In der Nähe weidete eine große Schweineherde auf dem Berg, und die bösen Geister baten ihn, in die Schweine fahren zu dürfen. Jesus erlaubte es ihnen. Da kamen sie heraus aus dem Mann und fuhren in die Schweine, und die Herde raste das steile Ufer hinab in den See und ertrank. Eine unheimliche Geschichte. Der Ort des Geschehens ist ein Friedhof. Der liegt am Ostufer des Sees Genezareth. Da findet man kalkhaltiges Felsgestein vor, in dem lauter Grabhöhlen und Grüfte sind, also Grabkammern mit Seeblick, also irgendwie Geschmackssache. Und es ist auch ein komisches Ausflugsziel, zu dem Jesus seine 12 Assistenten, seine Freunde mitgenommen haben. Hier sollen schließlich Verrückte ihr Unwesen treiben. Nun, bevor die Jünger Jesus fragen können, was die ganze Aktion soll, können sie die Antwort sehen: Ein Mann, nämlich aus der frühen Gothic-Szene. Und zwar einer, wie wir gelesen haben, der Dämonen hatte und seit langer Zeit keine Kleider anzog, nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Dieser Typ stößt unmenschliche Schreie aus und die 12 Jünger ab, denen stehen die Haare zu Berge. Und dieser Mann schreit nicht nur rum, sondern offensichtlich ist er auch gewaltbereit und ist gefährlich. Es geht aus dem Vers 29 hervor, dass die Leute erfolglos versucht hatten, den irgendwie zu bändigen, zu fesseln. War irgendwie ein Kerl wie Herkules. Keiner wagte sich in seine Nähe. Einer wagt es. Und das ist Jesus. Die Psychologen sind hilflos, die Polizei ist machtlos, die Priester sind ahnungslos, der Pöbel ist mitleidslos. Die gehen alle auf Distanz zu diesem Mann, außer Jesus. Für alle anderen ist dieser Friedhofsschreck nichts weiter als eine Belastung, eine Landplage, ein wildes Tier. Da hat man ja seine Kinder nicht rausgelassen. Also wirklich eine unheimliche Szene. Nun, für Jesus ist dieser Mann aber ein Mensch. Er ist ein Mensch, der Hilfe braucht. Und wegen diesem Menschen unterbricht Jesus seine Arbeit in Kapernaum. Er begibt sich in Lebensgefahr, fährt eine weite Strecke über den See. Die sind da in Seenot geraten und so, müssen Sie mal drumherum den Text lesen. Um einer Seele zu helfen, ist Jesus kein Weg zu weit und keine Anstrengung zu groß. Wie konnte dieser Mensch seine Seele an den Teufel verlieren? Wie kann ein Mensch besessen werden? Wie das bei diesem Mann hier war, das sagt uns die Bibel nicht, da können wir nur spekulieren, das will ich gar nicht erst versuchen. Aber grundsätzlich sind Menschen nicht nur Bewohner, sondern manche haben auch Bewohner. Und damit meine ich nicht irgendwie Läuse oder Milben, die man vielleicht mit ein bisschen Puder oder Ähnlichem bekämpfen kann, sondern es gibt Bewohner, die Besitz von Menschen ergreifen, die eben nicht mit irgendwelchen physischen oder hygienischen Maßnahmen, denen nicht beizukommen ist. Diese Bewohner, diese Hausbesetzer, die Menschen zu Besessenen machen, sind Dämonen, wie wir das hier übersetzen können. Hier war im Text jetzt die Rede von Geistern. Das sind Angestellte des Teufels. Jeder, der sich auf Aberglaube, der sich auf etwas einlässt, das mit diesem Gesamtgebiet Okkultismus zu tun hat, einlässt. Jeder, der, und ich habe mir das sagen lassen, dass das in der Lausitz nicht unbekannt ist, jeder, der diese Praktiken irgendwie mal ausgeübt hat, ist in Gefahr, seine Tür zu öffnen für diese Dämonen. Der lässt sehr leicht Dämonen in sein Leben hinein. Und das, was manche für einen Spaß halten, so ein bisschen Spielerei, das macht ja schon irgendwie neugierig, wenn man hört, dass man beim Tischerücken irgendwelche Antworten aus dem Jenseits bekommt, wenn man pendelt oder sich dann irgendwie die Zukunft lesen lässt, aus welchem Kaffeesatz auch immer. Wer das irgendwie so aus Spaß versucht, den nimmt der Teufel bitter ernst und er nimmt solchen Menschen nicht selten den Seelenfrieden. Ich bin ja nun jemand, der seit 20 Jahren etwa so eine Arbeit macht wie hier und halte Vorträge und dann führen wir Abend für Abend Gespräche und bin vielen Leuten begegnet, die mir das sehr glaubwürdig versichert haben, dass das eine Realität ist. Das ist nicht irgendwie eine Einbildung von Leuten, die ein bisschen zu viel geschnüffelt haben oder so und nicht mehr Herr ihrer Sinne sind. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Schulstunde, die wir gehalten haben in Heiligenhaus in der Nähe von Düsseldorf. Ein Mädchen kam hinterher auf mich zu und dann erzählte sie mir, dass sie es einfach mal ausprobieren wollten und hatten dann in der Schule da auf dem Schulklo gerufen, Satan, zeig dich uns. In dem Moment fielen alle Türen der Kabinen gleichzeitig zu, obwohl die Fenster geschlossen waren und kein Windzug da war und sie schraken zusammen und sie erzählte mir, dass sie kurz darauf in den Spiegel schaute, ihr eigenes Spiegelbild nicht sehen konnte. Das, was sich hinter ihr bewegte, das konnte sie wahrnehmen, aber sich selber sah sie nicht. In den folgenden Nächten hat sie Klopfzeichen gehört, so Lichtgestalten. So will das gar nicht weiter ausmalen, aber als sie mich dann so anschaute, sagte sie den Satz, es war wirklich so. Und die Angst in ihren Augen hat mir gezeigt, wie sehr diese Erlebnisse sie geprägt haben. Das war ein Mädchen, das stand in Gefahr, ein Fall für einen Psychiater zu werden. Und nochmal, das ist kein Einzelfall. Das habe ich an dieser und mancher anderer Stelle so gehört. Holger, der mir ähnlich merkwürdige Phänomene geschildert hat, er sagte mir, wenn ich das Leuten erzähle, dann nimmt mich in aller Regel niemand ernst. Nun, ich konnte ihm sagen, dass ich ihm das glaube. Mit dem Teufel ist nicht zu spaßen. Nun, Holger hat sich an diesem Tag zu Jesus bekehrt. Er hat Licht sozusagen in sein dunkles Herz hineingelassen, das voller Angst war und auch verzweifelt war. Und er ist einer, der, das liegt schon lange zurück, seitdem Jesus froh und mit großer Überzeugung nachfolgt. Aber so ist das. Viele sagen, Teufel, das gibt's gar nicht. Da machen sich Leute eher lustig darüber oder man verharmlost das, versucht das irgendwie zu erklären. Sagt man, das ist allenfalls Teufel, das ist ein Symbol für das Böse oder so. Bis auch hinein in manche Kirchen oder theologischen Hörsäle hört man solche Verharmlosungen. Gibt es nicht. Sagen sie, während draußen dann junge und auch ältere Leute schwarze Messen feiern und auf den Friedhöfen Satanismus zelebrieren und ähnliches mehr. Und dem Teufel gefällt das, weil er sich gerne im Hintergrund hält. Okkult, Esoterik, das sind Begriffe, die bedeuten so viel wie geheim, so viel wie verborgen. Der Teufel kommt aus dem Untergrund, hält sich gerne im Hintergrund. Deswegen ist das auch nicht so publik. Ich habe ja versucht, mal ein bisschen zu recherchieren. Gibt es hier so eine satanistische Szene? Aber das, da kannst du im Internet auch nicht viel erfahren. Das ist alles irgendwie geheim, so im Stillen. Und ich kenne sie ja nicht persönlich, aber wer sich auf solche Machenschaften einlässt und eben mal anfängt zu spielen und plötzlich merkt, da geschieht was, hat vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht, wie ich das von zwei Beispielen mal ganz kurz angedeutet habe. Dieser Gerasener hier in diesem Bibeltext, und da merken wir, dass die Bibel schon Dinge schildert, die man durchaus aus unserem Leben, aus der Erfahrungswelt von Menschen, ich hoffe ja nicht, dass sie persönlich betroffen sind, was man aber kennt. Das ist ja nicht irgendwie eine Fantasie, das ist ja jetzt nicht, dass die Bibel Märchen erzählen würde, die eingeleitet werden, es war einmal oder so. Es geht hier auch nicht um Hexenfeuer oder so, das ist ja, für viele ist das ein großes Besäufnis, das hat jetzt, machen sie Traditionen, wie sie das wollen. Hab das gelesen, dass das im letzten Jahr schon auch eine Menge Geld gekostet hat und hat sich überlegt, machen wir das noch? Machen. Gut, ist ein Unterschied, diese Feiertage, die sie aufgeführt haben, Weihnachten und Ostern und andere heidnische Bräuche. Aber ich frag noch mal, haben Sie sich mal die Karten legen lassen? Waren Sie mal dabei beim Pendeln oder beim Tischerrücken? Wenn es so etwas gibt, irgendetwas in Ihrem, in deinem Leben, das mit Okkultismus zu tun hat, dann musst du etwas unternehmen. Und meine Aufforderung ist, dann geh zu Jesus. Nicht geh zu irgendeinem Exorzisten oder so, versuch dich irgendwie von okkulten Bindungen frei beten zu lassen. Ich sage ganz bewusst, geh zu Jesus. Von allen griechisch-römischen Städten war Ephesus in der Antike bei weitem diejenige, die am stärksten von Magiern, von Zauberern, von Scharlatanen aller Art angezogen sind. Müssen wir mal lesen in Apostelgeschichte Kapitel 1 im Neuen Testament, Kapitel 19. Da ist die Rede davon, dass in Ephesus Zauberbücher im Wert von 50.000 Tagelöhnern verbrannt worden sind. Und da ist es ja mal interessant, wie der Apostel Paulus, der einen Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, mit dem Thema Okkultismus umgeht. Die Zeit fehlt, das jetzt im Einzelnen darzustellen, aber ist ja auch mal eine Frage, die wir hinterher hier in der Gesprächsrunde besprechen wollen. Wenn Sie sagen, an dem Punkt, da hätte ich gerne mal noch ein bisschen genauere Informationen, dann schauen wir nachher mal zusammen in den Epheserbrief rein. Da ist jedenfalls keine Rede davon, dass man wissen muss, wie diese Mächte heißen, dass man diese Mächte binden muss oder irgendwie geistliche Kriegsführung gegen sie treiben muss. Wo Jesus auftritt, das zeigt ja auch dieser kurze Textabschnitt, den wir hier eben gelesen haben, da fliegen die Dämonen raus. Jesus als Sieger treibt sie aus ihren Schlupfwinkeln heraus. Kaum setzt er hier seinen Fuß auf das Friedhofsgelände. Der Besessene kommt aus seiner Gruft gestürzt. Da erteilt Jesus diesem unreinen Geist ein Demonstrationsverbot, so könnte man das nennen. Er befiehlt also diesem Dämon, von dem Menschen auszufahren. Dann schreit der Dämon aus dem Besessenen heraus: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Bitte quäle mich nicht. Das ist eigentlich so eine alte Leier, die man häufig hört: Jesus, bitte lass mich in Frieden. was habe ich mit Jesus zu tun? Und solche Leute werden sie zuhauf finden, die sagen, also bitte lass mich in Ruhe, ich mach mein Ding und lebe mein Leben und ich brauche niemanden, der sich da in meine Angelegenheiten mischt. Das hat jeder drauf, der sich Jesus vom Hals halten will. Aber Jesus ist gerade gekommen, um sich in deine Angelegenheiten einzumischen, in das Zentrum deines Lebens zu kommen, in dein Herz, es dort eben hell zu machen, weil wir alle irgendwo Angst kennen, weil wir schon auch wissen, ob bewusst oder unterbewusst, dass es diese dunklen Mächte gibt und Jesus selber, er ist das Licht. Er ist der Retter, der dich herausholen will aus Angst, aus Verzweiflung, aus deiner Sünde und auch aus solchen Bindungen, von denen wir heute Abend reden. Er will ins Zentrum deiner Persönlichkeit, in dein Herz. Und Jesus ist der Einzige, der dich befreien kann von diesen Dingen und der will es auch tun, wenn du es denn nur willst. Das ist immer eine Frage, ob da das Einverständnis des Betroffenen auf diesen Willen Gottes, alle Menschen zu erretten, trifft. Das ist ja wie bei einer Eheschließung, wenn der Bräutigam Ja sagt oder die Braut sagt Nein, danke, dann muss der Standesbeamte sagen, überlegen Sie sich nochmal, kommen Sie ein andermal, aber heute wird das nichts. Und das ist ja, wenn Jesus Ja sagt zu dir, als Retter gekommen ist, aber du das nicht willst und du eben sagst, was habe ich mit dir zu schaffen, dann wird nichts aus dieser Beziehung zu Gott, von der wir hier dieser Tage reden. Aber ich sage Ihnen das eine, dass für Jesus kein Fall zu schwierig wäre, dass du ihm nicht weniger wert bist als dieser Grufti hier in diesem Text. Nun, als der Dämon, von dem der Mann besessen war, sagt, quäl mich nicht, da fragt Jesus ihn, wie ist dein Name? Er sagte, Legion. Viele Dämonen waren in ihn gefahren. Der Ausdruck Legion kommt aus der Militärsprache. Legion ist die Bezeichnung für eine Truppeneinheit damals bei den Römern, bei den Besatzern der damaligen Zeit. So ein Besessener ist einer, der eine Besatzungsmacht in seinem Leben hat. Das ist eine treffende Bezeichnung. Dass sich da etwas breit macht, was nicht hingehört, immer mehr Einfluss gewinnt. Und als der Dämon dann merkt, dass Jesus den Abzug aller Besatzungstruppen fordert, da bitten die Geister, nicht in den Abgrund fahren zu müssen. So, nicht weit entfernt passen einige Schweinepriester auf ihre friedlich rüffelnde Herde auf. Im Markus-Evangelium, wo der Text auch wieder gegeben wird, da ist die Rede von 2000 Stück Vieh, die da ihren unverkennbaren Geruch über den Hügel wehen lassen. Auch Legion wittert den Braten und er schlägt bettelnd vor, lass uns umziehen. Das ist ja jetzt ein interessanter Aspekt dieser ganzen Begebenheit. Jesus erlaubt diesen bösen Geistern, aus dem Mann in eine Schweineherde zu fahren. Es macht Plumps und von den 2000 Viechern ist kein Ringelschwanz mehr zu sehen. Und ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass einige von Ihnen mir schon etwas befremdlich zugehört haben, als ich von Dämonen und so geredet habe. Aber bei den Schweinen, dann hört es natürlich bei vielen ganz auf. Ja? Also 2000 quiekende Borstentiere von Dämonen geritten, im Sturzflug im See ersoffen. Das kann man ja nur wirklich einem aufgeklärten, denkenden Menschen kaum zumuten. Aber wissen Sie, was merkwürdig ist? Dostojewski, der große russische Dichter, hat im 19. Jahrhundert einen Roman geschrieben, in dem er das Schicksal des modernen Menschen beschreibt. Und als Einleitung in diesen Roman, in dieses Stück Literaturgeschichte, möchte ich sagen, der Roman heißt Die Dämonen. Als Einleitung hat Dostojewski diese biblische Geschichte gewählt. Und auch Bernard Shaw, einer der bedeutendsten Dramatiker des 20. Jahrhunderts, hat ebenfalls den modernen Menschen mit dieser Herde Schweine verglichen, die blindlings und kopflos in den Abgrund rennt. Wenn wir unsere Gesellschaft heute anschauen, dass wir doch als vernünftig denkende Menschen zu der Einsicht gelangen müssen, durch Krieg und durch Zerstörung und auch Selbstzerstörung, was viele Fälle von Drogen, Missbrauch, Alkohol und so, dass man denkt, wie können Menschen nur? Und wir haben uns aber gestern bewusst gemacht, dass wir ja Teil der Gesellschaft sind. Manchmal wundern wir uns ja über uns selbst und fragen uns, sind wir ferngesteuert? Wie kommt es, dass wir als Menschen es fertig kriegen, was kein Tier, keine Pflanze tun würde, unseren Planeten zu ruinieren? Ist das nicht verrückt? Und da muss ich sagen, dass ich an dieser Geschichte der Schweine schon lange nichts Lächerliches mehr finden kann. Das Ziel des Teufels ist, das eine Menschen zu zerstören. Er freut sich über jeden Krieg, freut sich über jeden Kaputtmacher, freut sich über jedes Komasaufen. Das ist sein letztes Ziel, zu zerstören und damit irgendwie auch das, was Gott will in dieser Welt, zunichte zu machen. Das Gegenteil von dem, was Gott will, nämlich Leben, das ist der Tod, den der Teufel, die Sünde in diese Welt hineinbringt. Jetzt führen wir hier dieser Tage pro Christ durch. Mit Recht fragt man, ja, 3 Wochen pro Christ in Weißwasser, ist ja ein Riesenaufwand. Das ist ein finanzieller Aufwand, das ist natürlich ein Riesenaufwand an Kräften, wie viele Mitarbeiter hier involviert sind, so eine lange Zeit und so. Lohnt sich das überhaupt? Nun, um einen Menschen zu retten, ist keine Anstrengung zu groß, ist kein Preis zu hoch. Das wiederhole ich. Um einen Menschen zu retten, lohnt sich ein solcher Aufwand. Weißt du, rumrechnen kannst du im Matheunterricht oder als Buchhalter oder so, aber nicht im Dienst für Gott. Also so eine Veranstaltungsreihe wie hier, für vielleicht nur einen einzigen Bekehrten, das haben dieser Tage schon einige eine Entscheidung für Jesus getroffen. Bei der Kinderwoche, da war es ein Mädchen, was ich mitgekriegt hatte, die ganz bewusst gebetet hat, hat gesagt, hey Jesus, komm du in mein Leben. Lohnt sich das, fragt man. Nun, man kann fragen, 2000 Schweine für einen Menschen, also nicht nur Tierschützer könnten ja einwenden, der Preis ist zu hoch. Aber Schwein oder nicht Schwein, das ist nicht die Frage hier, weil wie viele Schweine wären denn für einen Menschen angemessen? Also wenn du sagst, 2000 sind zu viel, wie viel, 200 natürlich sind 2000 Säue ein stolzer Preis. Ich habe das ja mal recherchiert, der Kilopreis für ein Schwein bei uns jedenfalls liegt bei 1,30 Euro. Ein ausgewachsenes Schwein, das wiegt 130 Kilo im Schnitt. Müssen wir also rechnen, 130 mal 1,30 Euro, da kommen wir auf 169 Euro pro Schwein. Jetzt waren das 2000, müssen wir also diese 169 mal 2000 rechnen, kommen wir auf 330.000 Euro. Das ist ein Schweinegeld. Das kann man im wahrsten Sinn des Wortes sagen, 330.000 Euro, um eine Seele zu retten. Das war es Jesus wert. Und ich kann dir sagen, du bist ihm noch sehr viel mehr wert. Denn hier geht es nicht um das Leben von irgendwelchen Nutztieren, sondern hier geht es um das Leben von ihm, von Jesus selbst. Er hat sein Leben für dich hingegeben, als er am Kreuz starb. Er hat mit seinem Leben bezahlt. Da, wo du nichts zu bringen hast, wo du zahlungsunfähig bist vor Gott, er als der Retter ist gekommen, hat sich für dich geopfert. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft der Bibel, wie du das durch das ganze Neue Testament auch schon im ersten Teil der Bibel finden kannst. Du bist nicht erkauft mit 4000 Schinken, auch nicht mit Silber oder Gold, wie es im Hebräerbrief heißt, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. Sei dankbar dafür. Sei nie so undankbar wie die Schweinebesitzer damals, als die nämlich von den Hirten hören, dass ihre Wutze hops gegangen sind, da rennen sie herbei, um sich die Schweinerei anzuschauen. Und was sie sehen, ist nicht nur, dass kein Schwein mehr da war. Das, was sie sehen, ist, dass der Besessene, der vorher nackt wie ein Wahnsinniger durch die Gräber gerannt ist, jetzt bekleidet und vernünftig zu den Füßen von Jesus sitzt. Also wenn der Text ein bisschen weiter, da heißt es, die kommen dahin und dann sitzt dieser Mann, der vorher nicht zu bändigen war, bei Jesus, hört auf das, was Jesus ihm sagt. Die beiden reden vernünftig miteinander. Zum Glauben zu kommen heißt, zur Vernunft zu kommen. Jetzt erwartet man doch, dass die Leute sich bei Jesus bedanken und dass also endlich man die Kinder wieder rauslassen kann, dass dieser ehemals Verrückte friedlich da sitzt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die schicken Knüppel und Mistgabel in der Hinterhand eine Delegation zu Jesus und bitten ihn, möglichst schnell die Gegend zu verlassen. Hau ab, du bist eine Gefahr für unseren Ferkelaufzuchtsplan und so, hinderst uns am Geldverdienen, gefährdest unser Lebensstandard, du störst hier. Das ist eigentlich verrückt, wenn wir uns das bewusst machen, was hier passiert. Den, der die Unberechenbaren vernünftig macht, der die Gefährlichen friedlich und die Kaputten ganz macht, den schicken sie weg, um nur keinen wirtschaftlichen Nachteil zu haben. Und jetzt sage ich Ihnen was. Leute, die mit Schweinskram Geld machen, Leute, die mit Sauereien die Umwelt und die Herzen verschmutzen, wissen ganz genau, dass das, was sie tun, unverantwortlich ist und eigentlich ein Greuel für Gott ist. Aber die Chemieindustrie, die Drogen- und Sexindustrie schüttet ihr Gift in unsere Flüsse, in unsere Lungen und Leiber, in unsere Herzen, in unsere Hirne. Sie versauen uns, aber Hauptsache der Betrieb läuft. Hauptsache man hat irgendwie, wir haben Radiosender, nicht zu verwechseln mit Radio WSW bei uns in Hessen. Also Da ist eine Sendung am Samstagabend regelmäßig, ja, so ein junger DJ fordert regelmäßig junge Leute auf, da Table Dance und so, und ich möchte Ihnen gar nicht aufzählen, was da, dann habe ich da hingeschrieben, habe gesagt, junge Leute, die von Ihnen aufgefordert werden, diesen freizügigen Lebensstil, die sitzen bei mir in der Seelsorge. Wie kann man so unverantwortlich, aber Hauptsache die Quote, Hauptsache die haben eine Einschaltquote und man kann sagen, wir sind der führende, können Sie ja gucken, wer das ist, Sender bei uns da in der Region. Das erschüttert mich, dass also moralische Grenzen überschritten werden aus Profitgründen. Und wer in diesem Zusammenhang von Umkehr und von Jugendschutz redet, der stört. Deswegen hat man gesagt, Jesus, du kannst bitte schön gehen. Wer angesichts der AIDS-Gefahr von ehrlicher Treue redet, der stört. Und wer angesichts der Abtreibung von Schutz des ungeborenen Lebens redet, der stört. Darf man sich ja gar, darf ja nicht mal auf die Straße gehen und sich für ungeborene Kinder einsetzen. Wirst du sofort als ein Fanatiker abgestempelt. Du störst, bitte, dann kommen die Gegendemonstranten und was da für ein Hass, hab's selbst nicht erlebt, aber Kollegen, die damit in Berlin bei solchen Demos dabei waren, da bist du zutiefst erschüttert. Jesus ist der große Störenfried für eine Gesellschaft, der ihre angebliche Freiheit und eben auch dieser wirtschaftliche Profit wichtiger ist als der Mensch. Und diese schweinische Gesinnung, das ist die Besessenheit unserer Zeit heute. Kann sein, dass du mit Dämonen nichts zu tun hast. Ich weiß nicht, warum du heute Abend zu dem Thema gekommen bist, aus Neugierde, vielleicht aus Gewohnheit, warst die letzten Tage auch hier und vielleicht hast du die ganze Zeit zugehört als einer, der denkt, was ist denn für ein Thema heute, was geht mich das an? Aber spätestens hier zeigt sich und zeigt diese Geschichte, dass sich an Jesus die Geister scheiden. Ja, an Jesus scheiden sich die Geister. Wir hören ein kurzes Musikstück und ich komme gleich nochmal wieder. Darauf bat die gesamte Bevölkerung von Gerasea, an der Umgebung, Jesus möge ihr Gebiet verlassen. Da stieg er ins Boot, um zurückzufahren. Wo Jesus abgewiesen wird, da geht er. Da verliert er gar keine Zeit. Wenn Jesus sich dir vorstellt als der Erretter, wenn Jesus dir seine Hand entgegenstreckt, dann hast du die Wahl, ob du sagst, ich greife zu, ich brauche diese Rettung, ich möchte dieses Licht in mein Leben hineinlassen, oder ob du sagst, nein, danke. Das wird mir jetzt zu persönlich. Ich komme zu so einem Abend und ich schaffe es auch noch zum Champions League-Spiel und so, aber das ist mir alles dann doch ein bisschen zu heiß. Jesus drängt sich niemandem auf. In der Nachfolge von Jesus gibt es nur Freiwillige. Im Himmel gibt es nur Freiwillige. Da ist ja niemand, weil er jetzt aufgrund seiner Prägung oder aufgrund von irgendwelchem religiösen Zwang dazu verpflichtet gewesen wäre, an Jesus zu glauben. In den Himmel kommen Menschen, die Jesus vertrauen, die also aus Überzeugung sagen, Jesus, ja, wenn das wahr ist, was hier gepredigt wird, was die Bibel sagt, prüf es bitte anhand der Bibel. Das ist ja ein kurzer Ausschnitt, den wir gesehen haben. Vielleicht sagst du, das ist ja völlig aus dem Zusammenhang und so. Lies doch mal so das ganze Lukas-Evangelium. Mach dir doch mal ein Bild von diesem Jesus. Da erfährst du, was er sonst noch getan hat. Diese Wunder etwa aus dem Buch von Steffen Kern. Du hörst etwas von den Reden, die er gehalten hat. Du erfährst, was zu seiner Verurteilung geführt hat. Auch was nach diesem schrecklichen Tod am Kreuz passiert ist. Und du wirst innerhalb dieser 24 Kapitel des Lukas-Evangeliums ein ganz neues Bild bekommen von Jesus. Und dann liest mal, wie es weitergeht in der Apostelgeschichte. Es lohnt sich, dieses einzigartige Buch zu studieren. Und wenn du schon so weit bist, also du hast in der Kirche vielleicht so manches gehört, du bist einige Abende hier gewesen und merkst, dass Jesus sozusagen auch an deine Tür klopft, dass er der Heiland da ist, der dich frei machen will, von welcher Bindung auch immer. Ich hoffe nicht, dass es eine okkulte Bindung ist. Aber wenn es so etwas gibt, dann komm und lass uns nochmal drüber reden. Und wenn du möchtest, lass uns miteinander beten und lass dir einige Hinweise geben, wie es weitergehen kann. Es geht ja dann weiter, sie haben ihn weggeschickt, er steigt ins Boot und dann heißt es, der Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren war, bat Jesus, mit ihm gehen zu dürfen. Und am Ende heißt es, dass er dann durch die ganze Stadt überall herumging und davon erzählte, was Jesus aus ihm gemacht hat. Das ist die Alternative. Entweder sagst du nein, danke, oder du gehst mit Jesus und du bist einer, der erzählen kann. So wie Holger, mein Freund, von dem ich erzählt habe. So wie manche, die hier im Vorprogramm aus ihrem Leben erzählt haben, den Mut hatten, hier auf der Bühne zu stehen und zu sagen, bei mir war das so. Das sind ja nun Leute, die unter euch leben, die bestätigen können, sei es hier aus der evangelischen Kirche oder aus einer der Freikirchen oder bei Fisch e.V., die bestätigen können, Jesus hat mich befreit. Reden Sie doch mal mit diesen Leuten. Wenn Sie vor Gericht werden, werden Beweise durch Zeugenaussagen herbeigeführt. Wenn zwei, drei dasselbe gehört, gesehen haben, dann gilt eine Sache als bewiesen. Aber für Jesus gibt es nicht nur zwei, drei Zeugen, da gibt es Hunderte. Allein in der Region, weltweit Millionen von Menschen, die sagen, ich habe Jesus in meinem Leben erfahren. Ich habe neulich mit einem über 80-Jährigen gesprochen, der hat gesagt, ich glaube nicht an Jesus. Ich weiß von Jesus, ich habe ihn so oft in meinem Leben erlebt. Also wenn die Sache vor Gericht verhandelt würde, wäre die Sache mit Jesus längst bewiesen. Ich lade Sie ein, selber jemand zu werden, der zu Jesus kommt, der in dieses Licht tritt, diese innere Erleuchtung bekommt, die Dinge klarer sieht, die vorher so verschwommen, so verborgen, so fast schon okkult waren, das aufgeräumt wird und du mit einem guten Gewissen in diesen Abend und in den Rest deines Lebens starten kannst, weil du weißt, ich bin erlöst. Jesus hat auch für mich sein Leben geopfert. Sein Blut ist auch für mich geflossen, macht mich rein von meiner Sünde. Das ist das Angebot, das Gott Ihnen, dir heute Abend macht. Wir wollen jetzt, wie wir das an den anderen Abenden getan haben, ein Gebet miteinander sprechen. Wenn du möchtest, kannst du dich diesem Gebet anschließen und kannst Satz für Satz in deinem Herzen in der Stille dieses Gebet Jesus gegenüber sagen. Und wenn du das aufrichtig meinst, dann darfst du wissen, dass Jesus dieses Gebet erhört. Dass er dir, wenn du das so sagst, deine Sünden vergibt, dass er in dein Leben kommt und dass er alles neu machen wird. Ich lade dich herzlich dazu ein. Herr Jesus Christus, danke, dass wir zu dir beten dürfen. Beten zu dir, dem Herrn aller Herren, der größer ist und mehr Macht hat als alle finsteren Mächte, wie wir das heute Abend gehört haben. Danke, dass du größer bist als unsere Probleme, die wir mit uns herumtragen. Dass du größer bist als all die Sünde und Schuld, die uns den Weg und auch den Blick verbaut hat. Danke, dass du möchtest, dass wir glasklar glauben, dass wir die Dinge glasklar sehen. Und so beten wir darum, dass du uns diesen Schleier von den Augen nimmst und dass du Glauben mehrst unter uns. Und dass Menschen aufrichtig werden und ihre Sünden bekennen und dich in ihr Leben aufnehmen, dieses neue Leben ergreifen, das du alleine anbieten kannst. Wenn du möchtest, bete mit. Herr Jesus, danke, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Herr Jesus, ich glaube an dich. Danke, dass du am Kreuz den Teufel besiegt hast. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Danke, dass du der Retter bist, der Erlöser, der Heiland. Ich bekenne dir meine Sünden und ich lade dich ein, nun in mein Leben zu kommen. Mach mich zu einem neuen Menschen. Ich möchte dir nachfolgen. Du sollst die Nummer eins in meinem Leben sein. Amen. Zwei Angebote mache ich Ihnen. Das eine Angebot ist, dass Sie hinten bei Carmen Schirmacher, die heute als Mitarbeiterin dazugekommen ist, willst du mal gerade, Michael, gucken, da müsste ein Heftchen liegen, ein Informationsheft bekommen können. Carmen ist jemand, die eine Zeit lang hier in Weißwasser gewohnt hat, in Weißkeisel, glaube ich, aufgewachsen ist, wenn ich es richtig verstanden habe, die ihre Erfahrungen gemacht hat mit diesem Thema und ein Heft empfehlen kann, Esoterik, Okkultismus, Aberglaube. Das war nicht ein Aufklärungsabend in dem Sinne, dass ich jetzt diese ganzen Begriffe hier erkläre und Ihnen erkläre, was alles dazugehört. Ich möchte da ja auch keine schlafenden Hunde wecken, möchte überhaupt keine Neugierde an diesem Thema wecken. Ich möchte für Jesus werben, aber nicht über Okkultismus reden. Aber wenn jemand sagt, unsere Kinder oder so, ich brauche einfach da ein bisschen Information, dann kann ich Ihnen dieses Heft empfehlen. Wenn Sie gerade durch den Mittelgang kommen, gleich links steht die Carmen Schirmer gerne bereit, auch für Gespräche über dieses Thema. Das zweite Angebot ist unsere Runde, die wir Abend für Abend hier vorne anbieten. Wenn Sie dieses Gebet mitgebetet haben, dann gehen Sie jetzt nicht mit dieser halben Sicherheit, ich habe das jetzt gebetet, aber wie geht's denn jetzt weiter? Bin ich jetzt wirklich errettet? Bin ich ein Christ geworden oder so? Das ist ja wie im Krankenhaus, da sollte gleich, auch wenn ein Kind geboren ist, Personal da sein, Erstversorger. Das ist so eine Art Kreissaal hier vorne, so die ersten Hebammen sind schon da bereit, Handtücher, Wasser, alles da. Ich möchte Sie einladen, sich helfen zu lassen. Wir möchten gerne, wenn noch Fragen offen sind, diese Fragen beantworten, möchten Ihnen noch einige Hinweise geben, wie es jetzt weitergehen kann. Bleiben Sie nicht alleine mit Ihren Gedanken. Das ist eine Möglichkeit. Dieser Tage noch bis zum 12. Mai, dann wird es in dieser Form so ein Angebot nicht mehr geben. Und vielleicht ärgern Sie sich später, dass Sie sagen, Mensch, hätte ich doch damals den Mut gefasst. Da gehört ja nicht viel Mut dazu. Also brauchen Sie auch keine Angst haben, dass wir da irgendwelche Tricks mit Ihnen machen oder so, sondern es ist ein Gesprächskreis und die letzten Abende war das ein höchst interessanter Gesprächskreis. Also ich hoffe, dass das Vertrauen da ist und dass wir noch miteinander ins Gespräch kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit heute Abend. Gott segne Sie bei dieser wichtigen Entscheidung, von der wir gesprochen haben. Übergebe nochmal zunächst an euch und dann gibt es noch ein paar Abschlussinfos und dann war es das im offiziellen Teil.